Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownys Taschenheld Innenwelt. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht das Problem. Irgend so ein rechtsradikaler Onkel kommt auf euch zu und sagt euch, ey, schau mal hier, in der bösen Nazi-Zeitschrift Fokus steht, Staatsschützer schlägt Alarm, Kinder konvertieren zum Islam, um in der Schule kein Außenseiter mehr zu sein. Und darauf begründen die dann eine migrationskritische Meinung, sagen vielleicht sogar, ey, da sind ein paar Millionen zu viele gekommen, gerade in einer sehr, sehr kurzen Zeit, die kulturfremd sind und damit Deutschland nachhaltig verändern werden. Wollen wir diese Veränderung oder sollten wir vielleicht die Grenzen schließen und diese Leute wieder zurück in ihre Heimat bringen, die ja sowieso schon seit Jahren befriedet ist oder wo initial nie Krieg geherrscht hat. Ja, da wird sich der ein oder andere fragen, was kann ich dem entgegensetzen? Und da hilft uns tatsächlich die Caritas, meine lieben Freunde. Ganz genau, meine Lieben. Team Jesus Christus hat nämlich 10 Anregungen, um Haltung zu zeigen. Mit der Broschüre Taschenheld in. Und ich greife an der Stelle schon Folgendes vorweg. Natürlich wurde der ganze Bums unterstützt von unserem Bundesfamilienministerium und natürlich geschah das Ganze im Rahmen des Bundesförderprogramms Demokratie leben. Ein Förderprogramm, was weg kann. Ich bin der Meinung tatsächlich, wenn wir den Laden zumachen, also beziehungsweise diese Förderungen einstellen würden, dann hätten wir bereits schon 80% des linken NGO Deep States in Deutschland ordentlich entschlackt. Und das wäre in meinen Augen auch bitter nötig, weil die unter anderem, ja, verantwortlich zeichnen, zumindest in ihrer Unterstützung für Broschüren wie diese hier, die dazu dienen, valide Argumente gegen eine weitere massenhafte und auch illegale Zuwanderung aus muslimischsprachigen und damit eben eher kulturfremden Ländern weiter fortzuführen, ja, dem etwas argumentativ entgegenzusetzen, sodass natürlich alles genauso schön weitergeht, wie es gerade seinen Lauf nimmt, meine lieben Freunde. Und diese Argumente schauen wir uns an. Wir werden jetzt hier zusammen lernen, wie man den bösen rechten Onkel vom Gegenteil überzeugen kann. Zitat: Statistisch gesehen hat jeder eher im persönlichen Umfeld mehrere Personen, die ausgrenzenden Ansichten gegenüber offen sind. Ja, muss ich wirklich sagen, das trifft mich auch immer wieder, aber ich habe ganz, ganz viele auch gerade antidemokratische Personen in meinem Umfeld auch kennengelernt in meinem Leben, die zum Beispiel der Meinung sind, es wäre vollkommen demokratisch geboten und auch richtig, wenn wir zum Beispiel die zweitstärkste Partei bei der Bundestagswahl gänzlich aus dem demokratischen Geschehen so gut wie möglich versuchen auszugrenzen, indem wir uns hinter Brandmauern verstecken, aus Prinzip nicht mit ihnen koalieren und sie immer mit der NSDAP auf eine Ebene stellen, um sie und ihre Wählerschaft im öffentlichen Auge zu verbrennen. Ich kenne also Leute, die diese antidemokratischen ausgrenzenden Ansichten vertreten, ich habe aber das Gefühl, diese Ansichten werden hier nicht problematisiert werden. Zitat weiter: Viel zu oft werden vermeintlich harmlos rassistische Äußerungen ohne Gegenrede getätigt, sei es aus Sorge, es sich mit der entsprechenden Person zu verscherzen, aus Unsicherheit oder aus Unwissenheit. Wird hier das, was man unter Rassismus verstehen möchte, denn überhaupt definiert werden? Natürlich nicht, Freunde. Wir lesen weiter. Wir wollen hier einigen gängigen Parolen Kontra geben und nützliche Argumente sowie Strategien an die Hand geben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch viel mehr, was die argumentieren könnten, aber wir werden hier gleich wegargumentiert, Freunde. Jede Reaktion zählt, egal wie leise, laut, groß oder klein, denn wenn wir nicht reagieren, lassen wir Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit den Raum, den sie zum Wachsen benötigen. Alles klar, okay. Wir argumentieren hier also gegen Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Ich bin gespannt auf die Beispiele. Deshalb seid mutig, seid wachsam und vor allem seid solidarisch. Ja, alerter, alerter, dann kommen wir doch mal langsam zu den Argumenten. 1. Ja, der erste Nazi-Vorwurf, der hier gemacht wird: Geflüchtete nehmen Deutschen die Wohnung weg. Ich würde eher sagen die Wohnungen, aber gut. Bevor wir also auf die Argumente, die das hier widerlegen sollten, einmal eingehen, einfach mal folgende Überlegung. Haben wir in Deutschland Wohnraummangel? Die Antwort ist ja. Werden zu wenig Wohnungen gebaut? Die Antwort ist auch ja. Wird diese Lage prekärer oder entspannter, wenn man gleichzeitig einen millionenfachen, ungebremsten Zuzug aus kulturfremden Ländern nach Deutschland betreibt, die natürlich alle auch irgendwann mal eine Wohnung haben wollen? Wird diese Situation durch eine Massenmigration nach Deutschland besser oder prekärer? Die Antwort ist, sie wird prekärer. Natürlich, weil die Anfrage steigt, das Angebot aber nicht gleichzeitig mitzieht und damit die Wohnungssuche für jeden schwerer wird. Also in dem Preissegment, in dem die meisten Leute zum Beispiel eine Wohnung suchen. Es ist vollkommen klar, dass es keinen großen Wohnraummangel da gibt, wo eine Wohnung pro Monat 5000 Euro kostet. Also, was tut man, um uns von diesem Eindruck abzubringen, dass eine monumentale Erhöhung der Nachfrage den Wohnraum verknappen könnte? Ich meine, was soll man denn dagegen eigentlich sagen? Zitat: Insbesondere in den Ballungsräumen ist günstiger Wohnraum knapp. Das stimmt. Und wo ist eigentlich der Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund besonders hoch? Ich habe gehört, in Ballungsräumen. Zitat weiter: Das war schon vor dem Zuzug von Geflüchteten so und hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Ha, aber warum hat sich das denn verschärft? Weil die die Deutschen jetzt auf einmal angefangen haben, ihre Geburtenrate zu verdreifachen oder weil wir Millionen Leute innerhalb von wenigen Jahren aufgenommen haben. 800.000 Wohnungen fehlen, Tendenz zunehmend. Warum nimmt denn die Tendenz zu? Hängt das denn vielleicht auch mit einem weiteren Erhöhen der Nachfrage zusammen? Hier verschärft sich also ein Problem, das jedoch nicht durch Geflüchtete verursacht wurde. Ja, aber die Frage, die wir uns stellen, ist doch, wird es durch einen weiteren millionenfachen Zuzug besser? Das können Sie hier nicht verneinen, das nehmen Sie gar nicht auf. Zitat weiter, die Konkurrenz erhöht aber den sozialen Neid. Okay, also die wachsende Konkurrenz erhöht nur den Neid, aber verknappt nicht in Wirklichkeit das Angebot. Beziehungsweise erhöht die Nachfrage so, dass das Angebot da sowieso noch weniger mitkommen kann. Das wird hier nicht ausgeräumt. Finanziell und gesellschaftlich lohnt es sich, Geflüchtete zügig in Wohnungen unterzubringen. Ach so, warum denn? Die Unterbringung in Wohnungen ist günstiger als der Verbleib in Unterkünften. Zudem wird die gesellschaftliche Verbindung und Integration unterstützt. Moment mal, was? Also du willst mir sagen, die Unterbringung von einem Flüchtling in einem zum Beispiel Dreibettzimmer in einer Unterkunft, der sei teurer, als ihm eine gesamte Wohnung samt Nebenkosten und Möblierung zu bezahlen? Ihr wollt mir sagen, das wäre billiger als das andere? Das ist doch wohl eine blanke Lüge. Und wir haben doch auch ein paar Beispiele zu diesem, der eine nimmt dem anderen etwas weg. Also klar machen das die Leute nicht selber, aber wir hatten ja schon den ein oder anderen interessanten Fall. Hier ein aktueller Fall bei News wurde darüber berichtet, der Abrisstrick, wie Senioren zugunsten lukrativer Asylbewerber verdrängt werden. Was heißt das denn? Auch hier lesen wir einfach mal rein. Immer häufiger kommt es in Deutschland zu einem brisanten Phänomen. Alten- und Pflegeheime werden geschlossen, Bewohner zum Auszug gezwungen und kurze Zeit später ziehen Asylbewerber ein. Was offiziell mit wirtschaftlichen Gründen, Sanierungsbedarf oder angeblichen Abriss begründet wird, entpuppt sich in manchen Fällen als systematische Verdrängung der älteren Bevölkerung zugunsten einer lukrativen Nutzung. Grund dafür ist, dass die Betreiber dank der hohen Zuschüsse für Migranten deutlich höhere Gewinnmargen einführen können. Ja, News dokumentiert exemplarisch einige dieser Fälle. Da haben wir Bargte Heide, Abriss angesagt, Flüchtlinge ziehen ein. Dann haben wir Berlin-Köpenick, erst Pflegeheim, dann Neubau Flüchtlingsheim. Dann haben wir Hamburg-Bahrenfeld, Pavillon statt Wohnungen. Dann haben wir Berlin-Wedding, Eigenbedarf als Hebel. Und wir haben Baden-Baden, Räumungsklagen gegen Kranke. Und wir haben Berlin-Reinickendorf, Protest gegen Heimumnutzung. Was hat man da gemacht? Da sollte ein Altenheim zu einer Asylbewerberunterkunft umgewandelt werden. Nach dem Protest ruderten aber die Lokalpolitiker zurück. Aber sie hatten es vor. Könnt ihr gerne einmal bei den einzelnen Fällen pausieren, aber das ist ein Phänomen. Dieses Argument ist also valide. Kommen wir zum nächsten Argument. Punkt 2. Überfremdung bedroht die deutsche Kultur und darunter sehen wir, wie eine Bratwurst zum Döner wird. Das ist auch praktisch das Gleiche, nicht wahr? Und auch hier. Ja, also wenn man diesem Argument nicht folgen würde, dann würde das ja bedeuten, wir könnten theoretisch von heute auf morgen die Hälfte der Bevölkerung durch Afghanen ersetzen. Also angenommen, es gäbe so viele Afghanen wie die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Und hier würde sich dann absolut gar nichts im gemeinschaftlichen Zusammenleben ändern. Das wäre die Meinung, die man vertreten müsste, wenn man der Meinung ist, dass eine Überfremdung die deutsche Kultur nicht bedrohen würde, weil gäbe dann ja keine Überfremdung, wenn es auch keine deutsche Kultur gibt, was man hier zwischen den Zeilen behaupten wird. Wie ich das meine? Naja, lesen wir mal. Zitat. Was ist die deutsche Kultur? Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden und ob man von einer deutschen Kultur überhaupt sprechen kann und sollte, sei dahingestellt. Das sind immer gute Neuigkeiten, wenn eine Institution, die zum Beispiel gerade für dieses Ding hier mit Steuergeld bezuschusst wurde, in ihrem eigenen Land sagt, es gäbe vielleicht gar keine deutsche Kultur überhaupt, also ob man da überhaupt drüber reden kann und sollte, das sei dahingestellt. Das sind eigentlich nie gute Nachrichten für das Land, über das da geredet wird. Und die schlechten Nachrichten gehen hier auch weiter. Ja, beispielsweise stammen die meisten Personen, auf die sich die Phrase Land der Dichter und Denker bezieht, aus einer Zeit, als Deutschland als Nation ja es noch längst nicht gab. Das heißt zu den Zeiten, wo Goethe und Schiller gelebt haben oder Beethoven und Bach, also Beethoven in Bonn und Bach in Leipzig. Ja, in dieser Zeit gab es ja nicht die Bundesrepublik Deutschland als vereinte Nation und von daher ist das dann ja überhaupt gar kein Teil deutscher Kultur oder was? Alter, was ist das für ein hirnloses Argument? Trotzdem stammen die autochthonen Deutschen unter anderem von diesen Menschen ab, die in diesem Gebiet gelebt haben. Ob das damals Deutschland hieß oder irgendein anderes Reich war, spielt dafür ja keine Rolle, dass man sich in dieser Region damit eine gemeinsame Geschichte teilt. Ihr merkt also, wir kommen hier langsam mit einer Art Relativierung dessen, dass es so etwas wie deutsche Kultur nicht gibt, und zwar über die sogenannte Continuum Fallacy, die hier zwischen den Zeilen angesprochen wird. Diese besagt praktisch, es gibt fließende Übergänge, nicht überall ganz klar definierbare Grenzen und deswegen existiere die Sache als solche, über die wir reden, nicht, weil es fließende Übergänge gibt. Wie ich darauf komme? Naja, folgende Argumentation folgt. Auch landesweit gleich gefeierte Feste gibt es, außer den großen international gefeierten christlichen Festen, so gut wie nicht. Okay, also es gibt regionale Eigenheiten und deswegen gibt es keine deutsche Kultur. Ebenso regional unterschiedlich ist, Zitat, traditionelles deutsches Essen, welches sich jedoch wiederum wiederum häufig auf in der Vergangenheit importierte Zutaten wie die Kartoffel stützt. Ah, also weil vor hunderten Jahren ein kulinarischer Einfluss in Form der Kartoffel hier heimisch geworden ist, der aber ursprünglich woanders herkam, vor hunderten Jahren, aber hier mittlerweile Bestandteil des Ganzen geworden ist, ist deutsche Kultur vielleicht etwas, über das man gar nicht sprechen kann oder sollte. Auch hat sich die deutsche Sprache schon immer mit anderen Sprachen angereichert, etwa das Portemonnaie Französisch, das Sofa Arabisch oder der Bischof Altgriechisch. Ja, gibt es dann überhaupt irgendwie eine deutsche Sprache als solche überhaupt? Ja gut, dann ist es vor dem Hintergrund ja auch kein Problem, wenn morgen einfach die Hälfte anfangen würde, Arabisch zu sprechen. Oder was? Leute, könnt ihr dieser Argumentation folgen? Also weil tröpfchenweise Einflüsse vielleicht auch diese kultursprachlich bereichert haben, ist es also kein Problem, findet keine Überfremdung statt, wenn innerhalb von kürzester Zeit Millionen zuziehen, die andere Ethik, Moral und Religionsvorstellungen haben, als der Großteil der Deutschen vorher hatte und diese Leute eine andere Sprache mitbringen und in einzelnen Stadtteilen durch diese Sprache und diese Kultur dominierte Parallelgesellschaften entstehen durch diese Zuwanderung. Wie gesagt, in den Augen dieser Leute, wenn sie das selber glauben würden, was sie nicht tun, hier geht's nur um Gaslighting, aber wenn sie es selber glauben würden, dann müssten sie mitgehen, wenn du sagst, gut, wenn es keine deutsche Kultur gibt, dann gibt es ja eigentlich auch nichts, in das man sich hier integrieren könnte. Würde sich dann unser Zusammenleben überhaupt bei einer massenhaften kulturfremden Zuwanderung verändern, wenn es ja gar keine Kultur gibt, der man fremd sein kann? Zitat weiter, Deutschland stand also schon immer unter dem Einfluss von Migration. Alter, in einer anderen Form, ja? Zitat weiter, so ist es auch heute. Vertriebene, sogenannte Gastarbeiter, innen und Geflüchtete, sie alle prägen Deutschland und seine Kultur mit und sichern so durch ihre Einflüsse eine kulturelle Weiterentwicklung. Okay, also das ist im Endeffekt einfach Gaslighting. Also es findet eine kulturelle Weiterentwicklung statt. Also verändern sich die Dinge doch und werden zum Beispiel muslimischer. Wie gesagt, also wir haben an Silvester explizite Dominanzgebaren auf der Straße. Wir haben eine prekäre Lage in der inneren Sicherheit. Gewisse Delikte schießen in die Höhe mit klassischen und für jeden nachlesbaren Überrepräsentationen in diesen gewissen Deliktsbereichen. Und an Schulen bilden diese dominanten Gruppen einen kulturellen Gegenaspekt zu den deutschen Schülern, die sich aus Angst vor Unterdrückung in diese Gruppen hinein assimilieren, indem sie zum Beispiel zum Islam konvertieren. Aber Überfremdung bedroht natürlich nicht die deutsche Kultur. Tolle Gegenargumente. Vielen lieben Dank. Also das Gegenargument dagegen, dass massenhafte Migration die deutsche Kultur verändern würde, ist, dass es einfach gar keine deutsche Kultur gibt. Man uns das also abspricht. Wunderbar. Von eurem Steuergeld bezahlt. Argument 3. Geflüchtete kommen illegal ins Land. Ich meine, ja, es gibt illegale Migration. Zum Beispiel Einreise ohne offizielle Papiere, Grenzübertritt irgendwie über das sich reinschleichen oder sich reinschmuggeln lassen oder unter Missbrauch des Asylsystems nach Asyl ersuchen, obwohl man über mehrere sichere Drittstaaten hierhin migriert ist, was eben keine Flucht mehr darstellt. Wovor fliehst du über 4000 Kilometer durch mehrere sichere Drittstaaten? Ja, vor gar nichts. Du möchtest offensichtlich in großen Teilen nach Deutschland kommen, weil es gewisse Pull-Faktoren gibt, die Deutschland auszeichnen. Was ist also das Gegenargument? Ja, man will uns ja hier sagen, es gebe keine illegale Migration. Wie wird das argumentiert? Zitat, Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention besagt, dass fliehende Menschen, sie fliehen ja nicht, wenn sie über 4000 Kilometer über sichere Drittstaaten hier hinkommen, dann ist das keine Flucht, sondern eine Migration. Ja, also selbst laut Genfer Flüchtlingskonvention keine Flucht mehr, aber gut, wir lesen weiter. Nicht wegen einer unerlaubten Einreise bestraft werden dürfen. Ihre Einreise ist also keine Straftat. Ja, aber sie ist unerlaubt und damit illegal gewesen. Alter, ey. Was für ein gaslighterisches Wortgeklaube hier stattfindet. Trotzdem werden diese Menschen mittlerweile nicht nur von Rechtsextremen, die gesetzestreu von illegaler Migration reden, nein, wir zitieren weiter, sondern auch von der Bundesregierung als irreguläre oder illegale MigrantInnen bezeichnet. Oh, hier eignet sich dann also laut dieser Broschüre die Bundesregierung rechtsextreme Rhetorik an, wenn sie über juristische Fakten spricht, wie zum Beispiel, dass man illegal einwandern kann. Wenn du nicht illegal einwandern kannst, wenn jede Art von Einwanderung in das Land legal ist, dann hast du kein Land mehr, Alter. Die populistischen Begriffe illegale und irreguläre Migration gaukeln demnach vor, Geflüchtete könnten auf geregelten Wege nach Deutschland kommen und sie würden illegale Routen nur wählen, weil sie ohnehin keinen Schutzanspruch hätten. Bekommt nicht ein durchaus beträchtlicher Teil von Syrern eben keinen Asylstatus, sondern Subsidiärschutz, weil sie sich zu Unrecht auf das Asylrecht berufen? Zitat weiter, aber für Menschen auf der Flucht gibt es keine andere Möglichkeit einzureisen, denn rechtlich abgesicherte Alternativen existieren nicht.
Hä?
Ja, du kannst ja auch legal einreisen. Also das geht zum Beispiel unter Gebrauch des Asylgesetzes, wenn du aus einem Nachbarland kommst, in dem du de facto verfolgt wirst oder in dem Krieg herrscht, zum Beispiel. Und die andere Möglichkeit ist, wenn du qualifiziert bist, besorg dir ein offizielles Visum und dann kannst du hier hinkommen und arbeiten. Also Gegenargument hier an der Stelle ist einfach, kein Mensch ist illegal, bleibe recht überall. Ja, wunderbar, alles klar. Einige Juristen könnten widersprechen. Punkt 4. Migration überfordert unser Schulsystem. Was? Ich meine, wie sollte es unser Schulsystem überfordern, wenn auf einmal Millionen Leute nach Deutschland kommen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind? Wenn Lehrer auf einmal mehr als nur bilinguale Anforderungen in einem Unterricht erfüllen müssen? Wie könnte es unser Schulsystem überfordern, wenn Millionen Menschen nach Deutschland kommen, die weder unsere Sprache sprechen, noch einer schulischen Pflichtausbildung, eben kulturell bedingt, zum Beispiel schauen wir uns Afghanistan an, wirklich einen hohen Stellenwert zurechnen, gerade auch für die weiblichen Vertreter ihrer Demografie? Wie wir alle wissen, müssen ja zum Beispiel Mädchen in Afghanistan ab einem gewissen Alter die Schule verlassen und dürfen gar nicht weiter in die Schule gehen. Hier könnte man sich zum Beispiel auch anschauen, wie haben sich eigentlich die PISA-Ergebnisse verändert, wie haben sich die Sprachkenntnisse in den deutschen Schulen verändert und liegt das jetzt daran, dass die deutschen Eltern auf einmal ihren Kindern kein Deutsch mehr beibringen können? Zum Beispiel hier von der Jungen Freiheit, Zitat, Lehrerpräsident, pah, der wird wohl keine Ahnung haben, Migration sorgt für Leistungsabfall in Schulen. Hä? Zitat, je höher der Anteil an Kindern mit Migration Hintergrund sei, desto niedriger zumindest tendenziell das Leistungsniveau. Das haben PISA-Begleituntersuchungen gezeigt, sagte er der Bild-Zeitung. Der Anteil von Schülern, bei denen mindestens ein Elternteil nicht aus Deutschland stamme, habe sich in den vergangenen 10 Jahren um 50% erhöht. Zitat, wenn ein großer Teil der Klasse dem Unterricht überhaupt nicht mehr folgen kann, muss die Lehrkraft die Ziele natürlich absenken. Auch das Leistungsniveau der Kinder ohne Migrationshintergrund sinkt dann, gab Meidinger zu bedenken. Auch mit Blick auf 200.000 ukrainische Schüler, die sich aufgrund des Krieges derzeit in Deutschland aufhielten, empfinde er Skepsis. Es sei ungewiss, ob eine dauerhafte erfolgreiche Integration ins deutsche Schulsystem gelingt, wenn sich die Bedingungen nicht verbessern. Hintergrund von Meidingers Kritik ist eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung. Dieser zufolge verfehlten rund 23,8% der deutschen Schüler die grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden sollen. Die Bundesrepublik landete im internationalen Vergleich weit abgeschlagen auf Platz 30. Aber auf die Meinung des Präsidenten des Lehrerverbandes, diese Broschüre hier, die wird ihn an die Wand argumentieren. Zitat. Unser Bildungssystem leidet aufgrund mangelnder Investitionen seit vielen Jahren unter zahlreichen Problemen. Ah, zu wenig Kartoffelcash wurde in die Schulen gesteckt, daher kommen die Probleme. Deutlich gezeigt hat dies etwa die Covid-Pandemie. Kommt eine größere Zahl von Menschen hinzu, werden diese Probleme noch stärker sichtbar. Ein anderer Frame für, sie werden also prekärer, sie werden stärker, diese Probleme. Ein weiterer Grund ist der zunehmende Mangel an Lehrer. Innen, der für massive Unterrichtsausfälle sorgt. Genau, und es kommt zu weniger Unterrichtsausfällen, wenn noch mehr Leute nach Deutschland kommen, ungebremst und irregulär bzw. illegal. Genau. Zitat weiter. Wer aber unter einem überlasteten Bildungssystem besonders leidet, sind die Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere die mit Fluchterfahrung. Sie schaffen es seltener aufs Gymnasium und erlangen seltener einen Schulabschluss, weil, das ist der Grund, sie in der Regel wenig Unterstützung vom Schulsystem bekommen. Okay, jetzt ist also auch das Schulsystem daran schuld, dass Leute, die zum Beispiel noch nicht mal die Sprache, die in der Schule primär gesprochen werden sollte, können, nicht so gut in diesem Bildungssystem abschneiden wie Muttersprachler. Daran ist jetzt halt auch die Schule schuld, weil die muss denen jetzt halt auch Deutsch beibringen. Genau. Und deswegen wird unser Bildungssystem gestärkt durch massenhafte Migration nach Deutschland oder was? Was ist das für ein Gegenargument? Also offensichtlich ist diese Überforderung da. Der Leistungsabfall ist evident. Wir haben die Zahlen dafür. Der Präsident des Lehrerverbandes spricht dieses Thema offen an, aber hier ist man anderer Meinung. Es liegt einfach nur daran, wie immer, weil wir noch nicht genug von eurer Kohle da reingestopft haben. Alles klar. Inwiefern Zuwanderung aber diese Situation verbessert, sagt man uns hier leider nicht. 5. Ein sehr interessanter Punkt. Nichts darf man mehr sagen. Tja, was für Schwurbler behaupten das denn? Ich meine, schaut mich doch an. Ich habe hier einfach nur auf YouTube nicht strafrechtlich relevant meine Meinung geäußert und als Dankeschön schauen Journalisten unter anderem von den Öffentlich-Rechtlichen bei meinen Eltern vorbei. Ich werde bundesweit und reichweitenstark vom Kulturkampf-Output der Öffentlich-Rechtlichen Jan Böhmermann an den Pranger gestellt, als rechtsextremistisch bezeichnet. Ich werde umgangssprachlich gesprochen gedoxt, insofern als dass danach die Leute unter dem Hashtag, den Böhmermann vorgegeben hat, meine Identität ausforschen und verteilen konnten. 5 Minuten nach Beginn des Beitrags, von mir aus auch 10 danach, fand ich auf Twitter direkt mein Gesicht und meinen Klarnamen. Und das alles nicht, weil man mir ein Verbrechen vorwerfen kann, sondern weil man mir meine Meinung vorwirft. Aber nichts darf man mehr sagen, was für ein Schwachsinn. Was ist das Gegenargument dafür? Wir lesen, Sprache ist nicht statisch, sondern immer im Wandel. Okay. Dennoch fühlen sich manche Menschen von der Thematisierung diskriminierender Begriffe in ihrer Sprachfreiheit eingeschränkt. Okay. Also, eine künstliche Verschiebung der Debatte der Problemstellung findet hier statt. Circa die Hälfte der Deutschen traut sich eben nicht mehr offen, seine Meinung zu äußern. Und da geht es nicht darum, dass man unbedingt Zigeunerschnitzel oder N-Wort-Kuss sagen möchte. Es geht darum, dass Positionen, die vom Mainstream abweichen, mit sozialer Ächtung in Reaktion darauf einhergehen. Also eines der besten Beispiele ich und die gesamte Böhmermann-Causa. Anderes Beispiel, zum Beispiel Brendels vom Deutschlandkurier, der ein Meme teilt. Da steht dann, Nancy Faeser würde die Meinungsfreiheit hassen, also sie hält dann dieses Schild hoch, wo das draufsteht. Und dafür bekommst du dann 7 Monate auf Bewährung, womit der Staat selber dir praktisch sagt, noch einmal, Freundchen, und dann wanderst du dafür ein, für diese Meinung, dass der andere die Meinungsfreiheit hassen würde. Das ist das, was hier passiert. Es geht nicht um irgendwelche Begriffe, es geht um Positionen, die man hier nicht mehr vertreten kann. Wir lesen weiter. In Deutschland herrscht Meinungs- und Pressefreiheit, die in Artikel 5 des Grundgesetzes festgelegt ist. Ja, auch darüber können wir reden. Ja, erster Teil, wir haben Meinungsfreiheit, zweiter Teil, naja, haben wir nicht. Beziehungsweise, also darunter fallen dann Straftatbestände, bei denen wir drüber reden müssen, ob zum Beispiel einige von denen nicht in einer Art Schwammigkeit ausformuliert sind, dass sie damit auch zur Zensur herangezogen werden könnten. Ja, wie kommen Urteile wie das von Brendels zustande, mit dem Faeser-Meme? Wie kommen Urteile wie die eines Stefan Niehoffs zustande, beziehungsweise Strafbefehle zustande, wie zum Beispiel die Hausdurchsuchung wegen des Schwachkopf-Memes? Wie frei ist da die Meinungsfreiheit, wenn das schon für eine Hausdurchsuchung ausreicht? Wir lesen weiter. Dass man angeblich nichts mehr sagen darf, kann man kontern mit, doch, darf man. Aber jetzt gibt es eben immer häufiger Reaktionen. La 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 la. Ey, du kannst da alles zu mir sagen, was du denkst, aber du brichst mir und meiner Familie das Herz, Luigi. Verstehst du das? Ich muss dir leider sagen, dafür gibt es ein paar Reaktionen für dich. Ein paar Reaktionen. Alter.
Ja, es kommt immer häufiger zu Reaktionen. Zum Beispiel, wenn deine Meinung vom Mainstream abweicht, stehen Journalisten bei deinen Eltern vor der Tür und erzählen ihnen, wie schlimm ihr Sohn ist. Ne? Alles klar. Für viele ist ein Widerspruch gleichbedeutend mit einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Alter, es ist so verlogen. Ja, genau. Nein. Keiner von uns, und ich glaube, ich spreche an der Stelle wirklich für den Großteil von euch, hat ein Problem damit, wenn der andere sagt, ich stimme da nicht mit dir überein. Das sind die Gründe. Wir haben ein Problem damit, dass Leute fotografiert werden, irgendwelche Positionen, die man online vertritt, an Arbeitgeber weitergereicht werden, damit diese Leute ihre berufliche Existenz zum Beispiel dafür verlieren. Das ist das, was passiert. Sie sind es gewohnt, dass die eigene Meinung allgemeiner Konsens zu sein scheint und halten sie für richtig, schreibt man hier weiter, was eine 100%ige Projektion dessen ist, was wir hier gerade lesen. Ihr seid gewohnt, dass eure eigene Meinung allgemeiner Konsens zu sein scheint und ihr haltet sie deswegen für richtig, während wir doch diverse Umfragen zum Beispiel wie Thematiken der Migration haben. Wir haben hier in Deutschland unter anderem das Problem, dass Mehrheitsmeinungen dämonisiert werden. Zitat weiter, der Aufwand der Rücksichtsnahme ist vielen Menschen zu hoch. Sie reagieren mit Unverständnis und Widerstand. Allerdings stehen volksverhetzende Äußerungen sowie Aufrufe zu Hass und Gewalt unter Strafe. Hass ist kein klar juristisch definierter Begriff. Was ist ein Aufruf zu Hass? Was ist damit jetzt konkret gemeint? Volksverhetzung, warum schreibt man das dann nicht einfach? Ach, steht doch schon da drüber. Was hat dann Hass hier nochmal verloren? Okay, sie stehen unter Strafe. Ja, Gewaltaufrufe sollten auch unter Strafe stehen, aber darum geht's ja nicht. Ich wurde vom politisch-medialen Komplex angegriffen. Mit voller Härte wurde auf mich geschossen. Mein Klarname ist jetzt dauerhaft assoziiert mit dem Begriff rechtsextrem, weil Christian Fuchs von der Zeit und Jan Böhmermann mich so zugeordnet haben. Und das, obwohl ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Das ist das, was passiert. Zitat weiter. Trotzdem versuchen RechtsextremistInnen, also auch die nicht-binären oder genderfluiden Rechtsextremen wurden hier angesprochen, gut, die Grenzen erlaubter Äußerungen zu verschieben und diese Aussagen damit salonfähig zu machen. Ja, wie zum Beispiel die Aussage, AfD sollte hochgehen, damit viele Leute abgeschoben werden, ja. Das ist Provokation genug, um eine mediale Hasskampagne auf eine Person zu starten. Wie gesagt, mein eigener Fall ist, glaube ich, Beleg genug dafür, dass man nicht mehr einfach so ohne Konsequenzen alles sagen darf. Und da geht's nicht um Widerspruch. Lüge. Lüge, Lüge. Lüge, Lüge. So. 6. Geflüchtete erhalten mehr Sozialleistungen als Deutsche. Gut, was heißt mehr oder weniger? Wenn es darum geht, ob sich diese Zuwanderung amortisieren wird finanziell für Deutschland, dann haben wir klare Daten, die darauf hinweisen, dass dies nicht der Fall sein wird. Das hängt natürlich auch mit der Inanspruchnahme von Sozialleistungen instande, beziehungsweise mit dem Nicht-einer-Arbeit-Nachgehen. Was haben wir da? Ja, zum Beispiel Klassiker, kein Video ohne die MENAP-Statistik, hier aufgetragen, verschiedene Demografien innerhalb von Dänemark und kumuliert auf alle Altersgruppen ihr Beitrag zu den Nettofinanzen des Staates. Wir können sehen, dänische Dänen, ja, was denn auch sonst, andere westliche Migranten und andere nicht westliche Migranten haben tatsächlich zeitweise ein Netto-Plus erwirtschaftet für die öffentlichen Finanzen in Dänemark, aber die MENAP-Migranten als solche genommen, also die aus dem Mittleren Osten, Nordafrika, Pakistan und Türkei, eben auch unter anderem Hauptherkunftsländer, aus denen Flüchtlinge auch zu uns kommen, sind unterm Strich durchweg über die gesamte Lebenszeit ein Netto-Minus-Geschäft. Das kann beim Individuum anders sein, kumuliert auf die gesamte Demografie ist es aber eben der Fall. Das heißt, ein Zuzug aus MENAP-Regionen belastet die Sozialsysteme, trägt nicht dazu bei, dass diese entlastet werden, weil unterm Strich diese Zuwanderung mehr Netto rausnimmt als einzahlt. Ähnliche Zahlen, vielleicht sogar auch ein bisschen aktueller, hier aus dem Jahr 2021 haben wir aus den Niederlanden. Und hier an der Stelle, ähnliches Bild, Frage an euch, warum bekommen wir diese Daten nicht in Deutschland? Warum werden die nicht erhoben und warum sollten sie anders aussehen? Die Antwort ist, es wird wahrscheinlich genauso aussehen wie in Dänemark und den Niederlanden, weswegen eine weitere Zuwanderung dieser Form schlecht für unser Sozialsystem sein wird. Eine Zuwanderung wie diese wird unser Sozialsystem irgendwann zum Kollabieren bringen. Was sind also die Zahlen? Hier zum Beispiel einmal von Google. Im Jahr 2025 bezieht etwa die Hälfte der Personen mit Migrationshintergrund aus Asylherkunftsländern Sozialleistungen, hier Bürgergeld. Im Januar 2025 lag hier der Anteil bei 43,7%, das berichtet der Mediendienst Integration. Der Anteil ausländischer Leistungsempfänger von Bürgergeld lag im Februar 2025 bei durchschnittlich rund 47,9%. So, also ungefähr die Hälfte der Leistungsempfänger vom Bürgergeld in Deutschland sind Leute, die keinen deutschen Pass haben. Die stellen aber nur ungefähr 16% der Bevölkerung in Deutschland. Das heißt, sie empfangen um ein Vielfaches öfter, nehmen um ein Vielfaches häufiger die deutschen Sozialleistungen in Anspruch, als die Deutschen selber es tun. Weil die natürlich einen monumental größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung stellen und damit eben ihr Anteil unter Bürgergeldempfängern dementsprechend kleiner ist. Was ist also an der Aussage falsch, dass Geflüchtete mehr Sozialleistungen erhalten würden als Deutsche? Gemessen an dem prozentualen Anteil, beziehen wir das jetzt mal nicht nur auf Geflüchtete, sondern auf Nichtdeutsche allgemein, ist das ja so der Fall, ist ja so gegeben. Hartnäckig hält sich der Irrglaube, Asylsuchende bekämen mehr Geld als Leistungs- bzw. BürgergeldempfängerInnen. Nein, 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 nein. Es geht darum, dass sie es öfter gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil bekommen und damit eben mehr ein Netto-Minus-Geschäft sind als die deutsche Mehrheitsbevölkerung. Darum geht es. Dabei hat eine Person im Asylverfahren nur Anspruch auf finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist nochmal weniger als das derzeitige Bürgergeld. Darüber hinaus sieht das Gesetz umfangreiche Kürzungsmöglichkeiten vor. Der Anspruch auf medizinische Versorgung etwa ist eingeschränkt. Nach 18 Monaten erhalten Asylsuchende Leistungen auf Bürgergeldniveau. Eine Ausnahme bilden die Geflüchteten aus der Ukraine, die sofort Bürgergeld enthalten. Erst anerkannte Geflüchtete haben die gleichen Sozialleistungsansprüche wie deutsche Staatsangehörige. Okay, also man kommt auf das gleiche Niveau, nur ein bisschen später. Und anteilig empfängt man es um einiges öfter als die deutsche Mehrheitsbevölkerung. Hier war kein Gegenargument enthalten. 7. MigrantInnen nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Gut. Wenn dem mal so wäre. Übrigens, das ist das klassische South Park. Die klauen uns unsere Jobs! Ich glaube nicht, dass das das Hauptargument der Asylkritiker oder der Migrationskritiker ist, wenn es darum geht, diese Asylzuwanderung umzukehren. Ich glaube nicht, dass es da um Arbeitsplätze geht. Zitat. In Deutschland herrscht unter anderem aufgrund der demografischen Entwicklung Überalterung Fachkräftemangel. Ja. Wir sollten also mehr Kinder machen, wäre die logische Antwort. Aber jedoch fehlen nicht nur Fachkräfte wie medizinisches Personal oder IngenieurInnen. Arbeitskräfte fehlen in allen Bereichen, auch im Niedriglohnsektor. Dort arbeiten oft MigrantInnen, etwa in Gastronomie, Lieferdiensten, Handel oder bei der Pflege. Der Anteil von MigrantInnen im Niedriglohnsektor liegt bei 35%, deutlich höher als jener der Deutschen mit 17%. Was eventuell für eine durchschnittlich auch niedrigere Qualifikation spricht, was wiederum dagegen spricht, dass man Fachkräftemangel wirklich mit dieser Art von Migration effektiv verhindern könnte bzw. abbauen könnte. Das gesteht man ja hier selber durch diese Zahlen ein. Zitat weiter, sowohl ausländische als auch andere Niedriglohnbeschäftigte mit Migrationsgeschichte arbeiten selten in Berufen mit qualifizierter Ausbildung. Ja, inwiefern verhindern wir also Fachkräftemangel durch eine weitere ungeregelte Massenmigration aus arabischen oder nordafrikanischen Ländern? Sie können hier in Deutschland nur in wenigen Berufen Arbeit finden. Den Grund lesen Sie in Hashtag 10. Wahrscheinlich, weil wir die Abschlüsse, die natürlich auf demselben Niveau sind, wie die, die man hier in Deutschland macht, nicht anerkennen wollen. Wahrscheinlich wird das der Grund sein, wir werden es gleich sehen. Okay, wo war jetzt das Gegenargument? Argument?
Also abseits davon, dass ich jetzt für einen Strohmann halte, dass Leute wirklich der Meinung wären, uns würden Jobs geklaut werden, während der Hauptpull-Faktor für die Migration eben darin besteht, dass du aufgrund der Sozialleistungen eben keinem Job nachgehen musst unbedingt, ist aber abseits davon die Argumentation hier drin ja auch schwachsinnig. Also, wenn wir eine Überalterung in der Bevölkerung haben, sollten wir diesen demografischen Wandel nicht mit einer massenhaften kulturfremden Migration versuchen zu stopfen, weil erstens, nehmen wir mal an, es sei eine Fachkräftezuwanderung, die gerade stattfindet, was sie nicht ist, dann würden wir irgendeinem Land hunderttausende Fachkräfte abgraben. Haben die die wirklich übrig? Nein. Zweitens, hier findet wieder die klassische Verquickung statt zwischen Einwanderung unter Missbrauch unseres Asylsystems und einer de facto Arbeitsmigration von qualifizierten Fachkräften nach Deutschland. Was hier zwischen den Zeilen das Argument aufgebaut wird, ist, hey, Grenzen weiter auflassen, weiterhin genauso Migration stattfinden lassen, weil wir brauchen ja die Arbeitskräfte und so, die dann aber in großen Anteilen im Niedriglohnsektor landen oder in den Sozialleistungen. Was soll das dann auf dem Arbeitsmarkt verbessern? Na gut. Kommen wir also zu Argument 8, was ein Rechtspopulist euch gegenüber machen könnte. Ja, MigrantInnen sind krimineller als Deutsche. Hashtag nicht alle, aber gewisse Gruppen statistisch signifikant aufgrund der polizeilichen Kriminalstatistik schon. Ja, ja klar. Was ist daran falsch? Hier drunter lesen wir übrigens, weiß oder migrantisch gelesen bedeutet so wahrgenommen zu werden, also eine Zuschreibung von außen, vom Aussehen, kann und sollte man aber nicht auf die Herkunft schließen. Weiß bezieht sich nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die soziale Position in einer Gesellschaft. Okay, also ein bisschen Critical Race Theory lesen wir hier. Also es gibt die Weißen als solche gar nicht, in Referenz auf ihre Hautfarbe, sondern weiß sind Weiße durch privilegierte soziale Positionen und so. Und es sagt natürlich gar nichts über deine Abstammung oder deine Wurzeln aus, wenn du zum Beispiel offensichtlich einen asiatischen Migrationshintergrund hast. Dann sagt natürlich dein asiatisches Aussehen gar nichts darüber aus, ob du in irgendeiner Art und Weise asiatische Wurzeln hast. Also hier sehen wir mal wieder eine Art Realitätsrelativismus, den sie ja selber höchstwahrscheinlich nicht mitgehen würden, weil dann könnte ich ja auch ein weißer Schwarzer sein, wenn ich dafür privilegiert genug bin. Migrantisch gelesen hin oder her, wir haben doch die verschiedenen Nationalitäten in der polizeilichen Kriminalstatistik. Also ich verstehe diese Relativierung nicht. Ich glaube, die wollten uns einfach nur sagen, Weiße als solche gibt's gar nicht. Das hat irgendwas mit Privilegien und so zu tun. Bla bla bla, kennen wir alles. So, Gegenargument. Einerseits ja! Okay, also haben wir recht? Die Kriminalstatistik gibt diesem Vorurteil scheinbar recht. Das ist kein Vorurteil, das ist ein statistisch signifikantes Urteil, was wir für gewisse Gruppen begründet treffen können. Hashtag nicht alle. Im Jahr 2023 lag der Anteil ausländischer Personen an der Bevölkerung bei 15%. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger lag jedoch bei 41,1. Genau. Damit sind sie überrepräsentiert. Ganz einfach. Hier kommen aber die Gegenargumente und es ist viel mehr, viel mehr. Lesen wir doch mal. Die Hauptgründe für diese Verteilung liegen darin, dass migrantisch gelesene Menschen öfter angezeigt und kontrolliert werden als weiß gelesene. Ah ja, die bösen rassistischen Kartoffeln zeigen die armen Migranten öfter an und deswegen werden die dann auch öfter verknackt und so. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Die Studien, die dafür immer wieder zitiert werden, gleichen sich. Das ist oftmals das sogenannte Niedersachsen-Survey aus dem Jahr 2022, aus dem hervorgeht, dass sich Migranten tatsächlich untereinander öfter anzeigen, als Deutsche sie anzeigen. Und der Unterschied hier auch so marginal ist, dass der keine zum Teil fünffachen Überrepräsentation erklären kann. Nicht mal im Ansatz. Anzeige hin oder her. Es gibt natürlich auch Offizialdelikte, bei denen die Polizei ermitteln muss. Und da haben wir ähnliche Überrepräsentationen, wie zum Beispiel bei Morddelikten oder Sexualdelikten. Die müssen nicht angezeigt werden. Bei denen ermittelt die Polizei so oder so. Aufgrund der Zahlen können sie einem schwer widersprechen, deswegen diese schwachsinnigen Relativierungen. Zum Beispiel lesen wir hier weiter und dass ausländerrechtliche Verstöße, zum Beispiel illegale Einreise, mitgezählt werden. Nein, die wird in der PKS auch gerne rausgerechnet und auch dann haben wir immer noch Überrepräsentation. Deshalb werden mehr Tatverdächtige erfasst. Außerdem werden statistisch nur tatverdächtige Menschen aufgeführt, keine verurteilten Täter. Über diese sagt die Kriminalstatistik nichts. Ja, wir haben aber auch Statistiken über Urteile und dort sehen wir ähnliche Überrepräsentation, wie zum Beispiel, ich ziehe euch einfach mal hier ein ins Bild, einfach um hier auch mal den Vergleich herzustellen. Das sind die Mordverdächtigen pro 100.000 Einwohner aus der PKS 24. Da sehen wir 0,8 Deutsche pro 100.000 Einwohner und 2,4 Nicht-Deutsche pro 100.000 Einwohner, die mordverdächtig sind. Also eine Überrepräsentation von dem Faktor 3. Schauen wir uns mal die Statistik der Verurteilten an und sehe da 0,1 verurteilten Mörder, der deutsch ist und 0,33 verurteilte Mörder, die nicht deutsch sind. Also ebenso eine ungefähr dreifache Überrepräsentation, womit sich also Tatverdächtigen und Verurteilungsstatistiken in den etwaigen Überrepräsentationen nicht viel tun und damit das Argument von HeldInnen oder TaschenheldInnen nicht valide ist.
sie liegen einfach falsch. Abseits davon ist es ja auch trotzdem vergleichbar, weil tatverdächtig gilt dann ja für beide. Woran liegt es denn, dass der eine öfter tatverdächtig wird als der andere? Hat das was damit zu tun, dass der eine vielleicht auch öfter tatsächlich zum Täter wird? Man kann mal drüber nachdenken. Hinzu kommt, über Taten von einzelnen MigrantInnen wird medial stärker berichtet und sie werden leicht einer ganzen Gruppe zugeordnet, während Straftaten von weiß gelesenen Menschen, weiß gelesen, wie gesagt, also schwarz gelesen gibt's dann aber nicht, glaube ich, ne? Na gut, sehr selten als solche benannt und daher als Einzelfälle wahrgenommen werden. Genau, nichts ist deutschen Journalisten so wichtig, wie weiße Täter als Einzelfälle darzustellen und anhand von Taten durch zum Beispiel Migranten generelle Trends der Einwanderung aufzuzeigen. Das ist denen natürlich das Wichtigste, den deutschen Journalisten, wie wir ja alle wissen aus der Berichterstattung. Side Fact, 2023 ist auch die Zahl der ausländischen Opfer von Straftaten mehr als doppelt so stark wie die der deutschen Opfer angestiegen, nämlich um 15,2%. Ja, aber auch diese Opfer werden in Deutschland Opfer und ihre Täter, die dann hoffentlich verurteilt werden, werden dann auch auf die Steuerkosten der deutschen Bevölkerung eingeknastet. Also wir haben auch ein Interesse daran, dass auch ausländische Opfer eben auch weniger zum Opfer fallen. Wobei auch hier natürlich beide Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, sehr nett. Aber hier geht es auch nur um den Anstieg. Was ist denn mit der Gesamtzahl der Opfer? Da hätte ich zum Beispiel diese Zahlen vom Bundeskriminalamt Lagebild Kriminalität im Kontext der Zuwanderung im Angebot für euch. Und da können wir sehen, ein Deutscher wird 16 Mal häufiger Opfer einer Sexualstraftat durch einen Zuwanderer, also Flüchtling, als andersherum. Das wird uns hier nicht gesagt. Wir alle können vielleicht drüber nachdenken. Warum? Dann hier, das Boot ist voll. Wir haben keinen Platz mehr. Ja, das ist natürlich Ketzerei. Also es kann nie irgendwie ein Ende davon geben. Es soll genauso weitergehen. Wenn jemand sagt, ey, wir haben jetzt hier alle paar Monate islamistische Anschläge, bei denen sind 2 von 3 Tätern und Tatverdächtigen Flüchtlinge.
2/3 aller Verdächtigen und Täter von islamistischen Anschlägen in Deutschland sind Flüchtlinge.
Es reicht langsam. Unsere Weihnachtsmärkte sehen aus wie in einem Kriegsgebiet, eingezäunt und voller Waffenverbotszonen und aufgestellten Betonblöcken, damit da keiner reinbrettert mit dem Auto. Das reicht dann irgendwann auch. Vielleicht sollten wir es rückgängig machen. Nein! Vor allem ist das hier ja auch einfach eine Verkürzung. Es geht ja auch nicht um den Platz als solchen. Es geht darum, verkraftet das dieses Land ohne nachhaltigen Schaden zu nehmen? Und die Antwort ist, es nimmt bereits Schaden. Der große woke Traum der bunten Gesellschaft, die dann händchenhaltend in den Sonnenuntergang tanzt, ist ein Mythos, der Jahr für Jahr offensichtlicher durch die Realität widerlegt wird. Physisch haben wir noch genug Platz, von daher Grenzen weiter auf alle rein. Oder was? Zitat. Die Rhetorik, dass Deutschland von Geflüchteten überrannt werde und die Festung Europa nicht mehr sicher sei, ist hetzerisch und gefährlich. Ja, aber wenn diese Rhetorik per se hetzerisch und gefährlich wäre, dann dürfte man ja diesen Fakt auch nicht ansprechen, wenn dem tatsächlich so wäre. Denn wer sagt mir denn, dass wenn dem tatsächlich so wäre, und manche würden sagen, es ist vielleicht sogar der Fall, wer sagt mir, dass ihr dann von dieser Rhetorik, dass das hetzerisch und gefährlich wäre, das zu sagen, abweichen würdet und es eingestehen würdet. Was muss denn passieren, damit ihr sagt, jetzt reicht's? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich, es kann gar nichts passieren. Weil es gibt ja keine deutsche Kultur, vielleicht gibt's die Deutschen ja auch gar nicht und von daher wird Deutschland, das deutsche Volk wird einfach größer dadurch. Ist daran schlimm, ne? Zitat, sie lenkt von der eigentlichen sozialen Problemen ab und benutzt geflüchtete Menschen als Sündenbock. Nein, das ist auch falsch. Also ich habe auch persönlich nichts gegen diese Menschen. Ich habe etwas gegen die politischen Verantwortlichen, die diese Migration steuern. Tatsache ist jedoch, ohne Zuwanderung würde es zu einer Überalterung der Gesellschaft kommen. Alter, okay. Also jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo de facto die Fluchtbewegung, die Migration aus Afghanistan, Syrien, in großen Teilen fundamental muslimische Länder, hier zu einer Verjüngung unserer Gesellschaft beitragen soll. Also wir müssen das mal an der Stelle klar machen. Man macht uns hier von unserem Steuergeld bezahlt relativ unverblümt klar, dass die Flüchtlinge für immer hier bleiben sollen, um die Gesellschaft zu verjüngen. Es sich damit also selbst in ihren eigenen steuerfinanzierten Augen nicht um Flüchtlinge handelt, sondern dauerhaft hier anzusiedelnde Migranten. Leute, die kommen sollen und gekommen sind, um zu bleiben und nie wieder dieses Land zu verlassen. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was Asyl und Flucht eigentlich bedeuten sollte. Zu bleiben, bis die Gefahrenlage sich beruhigt hat und man wieder zurückkehren kann. Aber wenn du es dann unter demselben politischen Willensaspekt, der hier gerade eingestanden wurde, kritisierst, dann bist du ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker. Was gesteht man hier also ein? Unser Land überaltert? Die Folge daraus ist nicht, die Deutschen dazu zu motivieren, mehr Kinder zu kriegen. Nein, wir importieren die Leute einfach und nehmen dabei keinerlei Rücksicht auf die soziale Struktur in diesem Land. Das ist das, was sie hier sagen. Tolles Gegenargument. Es ist mit einer Steigerung von 20% auf 28% von über 67-Jährigen in 2040 zu rechnen. Eine Überlastung der ohnehin geschwächten Rentensysteme wäre die Folge. Ja, aber die wären ja durch eine Zuwanderung, die eben netto in großen Teilen ins Sozialsystem erfolgt, ja nicht abgeschwächt, diese Überlastungseffekte. Sie wären ja noch prekärer dadurch. Zuwanderung kann diese Defizite ausgleichen. Nach welcher Metrik? Nach welcher Metrik und zu welchem Preis? Zu dem Preis Preis, dass Schüler aus Angst zum Islam konvertieren, zu dem Preis, dass die innere Sicherheit erodiert, der soziale Frieden ebenso und große Teile der Bevölkerung Steuergelder erwirtschaften für Leute, die noch keinen Tag in Deutschland gearbeitet haben. Das ist ein Preis, den wir dafür zahlen sollten, dass die Bevölkerung jünger bleibt oder wird. Zitat weiter, da sich die meisten zugewanderten Menschen noch nicht im Rentenalter befinden, tragen sie, sofern sie arbeiten dürfen, aktuell sogar mehr zum Rentensystem bei, als sie den Staat kosten. Ja, und das ist faktisch falsch. Wie gesagt, ich stelle entgegen, die MENAP-Statistik einmal aus den Niederlanden, die klar belegt, nicht westliche Migranten sind ein Netto-Minus-Geschäft für die öffentlichen Finanzen. Bei der MENAP-Statistik sind es eben die aus dem Mittleren Osten, Nordafrika, Pakistan und Türkei und ihre Nachfahren. Also auch Generationen danach erwirtschaften sie immer noch kein Netto-Plus, kumuliert auf die gesamte Gruppe. Damit ist das hier eine von Steuergeldern finanzierte Falschinformation. Und damit kommen wir zu 10 Geflüchtete liegen auf der faulen Haut. Ja, wie gesagt, MENAP. Wir haben die Zahlen. Wir wissen, wie viele anteilig in Arbeit sind. Was ist das Gegenargument? Geflüchtete unterliegen nach ihrer Einreise einem mittelfristigen Arbeitsverbot. Ach so. Ja, aber es ist ja auch nicht der Sinn von Asyl, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Der Sinn von Asyl ist, kurzfristigen Schutz zu bekommen und dann zurückkehren zu können, wenn die Lage sich beruhigt hat. Was hier stattfindet, ist die Argumentation dafür, dass Asyl also einfach nur ein Cheatcode für eine dauerhafte Migration sein soll. Und wir dafür sorgen müssen, dass diese Leute in den Arbeitsmarkt integriert werden, damit sie dauerhaft einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Aber das sollen Asylsuchende doch gar nicht. Sie sollen, wenn der Krieg vorbei ist, nach Hause, beziehungsweise gar kein Asyl bekommen, wenn kein Krieg war. Selbst wenn Geflüchtete laut Gesetz arbeiten dürften, scheitern sie häufig daran, dass die Ausländerbehörden die Erteilung der Arbeitserlaubnis verweigern. Es liegt also an den Ausländerbehörden. Bis Asylsuchende auf Arbeitssuche gehen können, vergehen so in der Regel mindestens 2 Jahre. Dazu kommt, dass ausländische Ausbildungs-, Schul- oder Universitätsabschlüsse oft nicht anerkannt werden. Wo kommt das denn nur her? Ist vielleicht eine Ausbildung oder ein Universitätsabschluss aus Afghanistan etwas anderes, wie der in Deutschland es vielleicht wäre? Liegt es vielleicht daran? Auf der Flucht verloren gegangene Zeugnisse oder Dokumente erschweren die Verfahren weiter. Genau, diese Zeugnisse und Dokumente, die man verliert. Und komischerweise verlieren sehr viele diese Zeugnisse und Dokumente, wie zum Beispiel auch ihre Ausweise. Und oftmals kommt es dann vor, dass die Leute zufälligerweise alle am selben Tag Geburtstag haben und damit gerade mal so unter 18 Jahre alt sind. Also auch das ein Phänomen, was auftritt. Also diese Dokumente, die gehen in großen Teilen extra verloren, eben weil, ohne zu wissen, wo derjenige herkommt, du diesen auch schwerer abschieben kannst. Aber na, das ist natürlich eine Schwurbelei. Dies führt häufig dazu, dass sich gut ausgebildete Fachkräfte in prekären und unterbezahlten Arbeitssituationen befinden oder nicht arbeiten dürfen. So, wenn du eine Fachkraft bist und Qualifikation mitbringen kannst, dann kannst du legal mit einem Arbeitsvisum einreisen und musst nicht als Asylsuchender nach Deutschland, der dann in einem Arbeitsverbot landet. Wolltest du wirklich in Deutschland langfristig arbeiten und wärst dafür qualifiziert, könntest du legal einwandern, nicht über das Asylsystem. Warum passiert das dann in großen Teilen eben nicht? Naja, weil vielleicht ein großer Teil nicht arbeiten möchte und damit diese Form der Migration weiter zu forcieren, in der Hoffnung, die Wirtschaft und auch zusätzlich damit den demografischen Wandel zum Besseren zu verändern, eine aussichtslose Strategie darstellt, bei der man sich dauerhaft belügen muss und die Leute um einen herum, damit sie einem dort nicht widersprechen. Oder man möchte, dass Deutschland sich einfach schön verändert. Ich meine, eine Kultur zu verlieren haben wir ja eh nicht, wie wir vorhin gelernt haben. Ja, und das waren diese 10 Argumente von den TaschenheldInnen, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, die haben uns gut überzeugt. Gut investiertes Steuergeld an der Stelle. Und wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, ich fand diese Argumente durchaus überzeugend, dann seid so lieb. Lasst dir gerne ein Like und ein Abo da. Unterstützt mich gerne finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft. Schaut vorbei bei dem Affiliate-Link von God's Rage in meiner Videobeschreibung. Sichert euch da 10%, folgt mir bei Telegram, folgt meinen anderen beiden YouTube-Kanälen Ketzerkirche und Ketzerkirche live. Und bis dahin, meine lieben Freunde, würde ich sagen, sich mit den TaschenheldInnen nicht in die Tasche zu lügen, schadete an der Stelle nie und f*** EC.